Herrschaften, die Big Show 660 geht also in die Zielgerade und ich freue mich sehr, dass Stefan Hempel von Sky wieder mal mit am Start ist. Servus Stefan.
Hallo Jens, servus.
Ist immer eine schwierige Gemengelage mit dem Stefan, der natürlich letzte Woche, auch die letzten beiden Wochen, muss man ja sagen, Madrid kommentiert hat und auch bei Rom beim ATP Masters 1000 und hier am Start sein wird, aber der 1. FC Nürnberg hat sich von Dieter Hecking getrennt. Ich habe ja den Finger nicht so am Fanpuls, aber mich dünkt ein kleines bisschen, Stefan, es kommt der Fanbase nicht ungelegen.
Ja, puh, also ich weiß jetzt nicht, ob Dieter Hecking der Alleinschuldige ist an der Situation, wie sie jetzt gerade am Pfalzner Weiher vorherrscht. Ich fand die Art und Weise auf jeden Fall mal wieder nicht würdig, weil zwei Spieltage vor Ende so eine große Personalie irgendwie dann holter die Polter irgendwie da im Aufsichtsrat abzuservieren. So ist es ja gewesen. Also Dieter Hecking hat das aus den Medien erfahren. Das kann man so nicht machen, finde ich, ja, weil er ist doch ein Mann, der in Nürnberg auch Spuren hinterlassen hat, sowohl als Trainer, auch jetzt auch als Sportvorstand. Denn zur Wahrheit gehört er eben auch, dass seit einigen Jahren, auch wenn da nicht alles auf seinem Mist gewachsen ist, viele gute Transfers getätigt wurden und vor allem Transferwerte geschaffen worden sind, die ich in den letzten 10 Jahren so nicht gesehen habe. Ne? Also das muss man schon an der Stelle mal sagen. Klar, Weiterentwicklung sportlich, gebe ich aber auch zu bedenken, dass der Fußball, den der Club spielen will, unter Christian Fjell in der zweiten Liga selten zum Erfolg führt. Da kann man gerne mal in Hamburg nachfragen. Die probieren es, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren mit Ballbesitz und viel Dominanz. Ich glaube, dass in der zweiten Liga der Weg, erfolgreich zu sein, ein bisschen eher über andere Maßgaben stattfinden muss und deswegen waren auch gute Spiele dabei in der Saison, aber ja, gerade ist halt extrem schmal zwischen Gefühl der Champions League und dann mit der Kreisklasse, weil es waren teilweise wirklich gute Spiele dabei, aber jetzt ist der Absturz halt speziell, weil sie natürlich nach ein paar guten Spielen auch nicht den Lohn dafür bekommen haben, dann sind einige Kandidaten dabei, die vielleicht dann schon an morgen übermorgen denken, siehe Can Uzun, der mit Sicherheit schon die EM auch mit der Türkei im Kopf hat und. Also da kommt jetzt vieles zusammen. Am Ende wackeln sie sich jetzt da so ein bisschen in der Endphase der Saison einen zurecht und werden in der Klasse bleiben, dank der Konkurrenz. Ist natürlich auch unzufrieden, nicht zufriedenstellend, aber jetzt alles an der Personalie Hecking festzumachen, puh, also da bin ich eher ein bisschen weiter weg. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich den Aufsichtsrat immer sehr, sehr kritisch sehe in Nürnberg. Da fehlt es mir an Kompetenz und das nicht erst seit gestern. Und dann würde ich einen Aspekt vielleicht mit reinbringen, wenn du mich schon hier da so anspitzt zu Beginn unseres netten Talks. ich glaube, dass der 1. FC Nürnberg keine zwei Manager braucht. Ja, das können sich Vereine leisten, die vielleicht da schon auf OS gebettet sind, aber wie gesagt, ich glaube, dass man es auch mit einem Manager schaffen kann.
Stefan, wir kommen zum Ende nochmal zur zweiten Liga zurück, aber lass uns gerne einen Blick zurückwagen, auch nach Madrid. Ein Turnier, das bei den Männern unter einem ganz, ganz schlechten Stern gestanden ist. Mit Lehečka, dem aus im Halbfinale, Sinner kann im Viertelfinale nicht antreten, Medvedev muss zurückziehen. Hat das Turnier auch, wenn man sich dieses Finale dann anschaut, wo Andrei Rublev nicht gut ausgeschaut hat, finde ich, bis zum 4-1 im ersten Satz. Ich dachte immer, der gibt jetzt auch gleich WO. Hat dieses Turnier aus deiner Sicht dann doch noch einen auf jeden Fall würdigen Sieger gefunden, Stefan?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das Finale nicht gucken, weil ich selbst am Platz stand am Sonntag. Ja. Habe aber von dorthin natürlich alles verfolgt und teilweise auch kommentiert, inklusive der Aufgabe Lehečka gegen Felix Auger-Aliassime. Das ist natürlich für den Kanadier Monster Glück gewesen, wenn man so will, da ins Tausender-Finale einzuziehen, ohne einmal groß den Finger krumm gemacht zu haben. Wobei zur Wahrheit gehört auch, Ruth zu schlagen auf Sand ist immer was wert. Ja. Aber das ist natürlich eine Zuspitzung der Ereignisse gewesen, wie man sie eigentlich so echt selten sieht. Aber es ist Tennis, ja. Es sind halt meistens nur zwei Spieler oder zwei Spielerinnen beteiligt, wenn man den Doppelwettbewerb mal außen vor lässt. Und da muss halt die körperliche Komponente passen. Stimmt sie nicht, ist sofort das Spiel vorbei, ne? Weil es halt kein Mannschaftssport, wo du wechseln kannst. Und das ist immer möglich. Ich weiß nicht, ob es an den Bedingungen lag. In Madrid war, glaube ich, ich möchte nicht sagen Münchenwetter, ja, aber es war auch sehr cool. Normalerweise freut die sich da über Sonne und über 20 Grad. Es waren ja teilweise 12, 13 Grad und immer mal wieder Regen und Dach zu und so. Ich weiß nicht, ich glaube, dass viele auch jetzt relativ intensiv auch gespielt haben, ne? Die Sandplatzsaison ist immer zäh, geht dann ja früh los und dann innerhalb kürzester Zeit auch vorher noch das Sunshine-Double und so. Also die Belastung ist schon hoch. Und anscheinend haben da einige jetzt dem Körper ein bisschen zu viel zugemutet.
Ja, und das Ganze geht ja weiter. Alcaraz kann in Rom nicht spielen, Sinner kann in Rom nicht spielen. Medvedev hat jetzt mal genannt, ist ausgelost worden an Position 2. Zverev startet als Nummer 3. Und für mich die große Unbekannte, Stefan, ich weiß nicht, wie dein Gefühl da ist, aber du bist in der Tennisszene noch viel tiefer drin als ich. Ist jetzt Novak Djokovic möglicherweise wirklich der lachende dritte, vierte oder fünfte, der dann einigermaßen ausgeruht, wieder mit Gebhard Kritsch im Team zu den French Open kommt und sagt, wisst ihr was, ich hole mir hier meinen 25. Grand Slam Titel ab.
Könnte sein, ja, ohne in die Körper der anderen reinschauen zu können. Bei Alcaraz gebe ich zu bedenken, der ist oft verletzt in seinen jungen Jahren. Ja. Also da muss man wirklich mal Fragezeichen dahinter setzen, ob da die Dosierung, die Turnierplanung passt. Werden sie mit Sicherheit tun. Juan Carlos Ferrero ist da der richtige Mann und der wird das verantwortungsvoll tun, aber ist schon auffällig. Bei Sinner ist es ja immer mal wieder so ein Zwicken auch in der Hüfte gewesen. Ah, klar, viel gespielt, viel gewonnen, lange dabei gewesen, Belastung hochgehalten und Djokovic dosiert halt jetzt mittlerweile im Seniorenalter sein Jahr und das tut ihm mit Sicherheit gut, Madrid rauszulassen. Rom hat auch zigfach gewonnen. Und ist natürlich jetzt in einer ausgeruhten Position. Mich hat ein bisschen gewundert, dass er in Monte Carlo, als ich ihn auch intensiv verfolgt habe, dass er da verloren hat gegen Ruud. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe das Match dann aber auch nicht mehr gesehen, aber weil die Runden vorher waren grandios und ja, also man weiß ja, was Djokovic dann gerade so eine Pause auch nutzt, um sich wieder aufzubauen. Ist auf jeden Fall für mich der haushohe Favorit. Zumal du hast es angesprochen, mit Medvedev Fragezeichen. Mir fallen jetzt da nicht gleich irgendwie nochmal 3-4 Spieler ein, die ihn da sofort aus dem Turnier rausnehmen können. Also ja, auch kein Zweifel.
Also mir, naja, okay, aber das wollte ich gerade sagen. Mir fällt da immer Alexander Zverev ein und Woche für Woche werde ich dann doch enttäuscht von ihm, weil dass er gegen Cerundolo verliert, ein Spieler, der ihm, er hat ihm dann wehgetan. Ja, Andrea Petkovic hat das, glaube ich, mit Marcello kommentiert, bin mir nicht mehr ganz sicher. Dazu hat sie sogar mit dir kommentiert. Oder mit Paul, egal. Aber Petko hat dann eben gesagt, naja, der Cerundolo bietet einfach mehr an. Zverev spielt nur in die Mitte rein und Cerundolo variiert wenigstens ein kleines bisschen. Das war für mich eine sehr schlechte Leistung, Stefan.
Ja, also man muss dazu sagen, die Sandplatzsaison ist enttäuschend. Ne? Gesundheit.
Dankeschön.
Ja. die Sandplatzsaison ist enttäuschend, Punkt. Niederlagen gegen Tsitsipas in Monte Carlo, gegen Garin in München und jetzt gegen Cerundolo in Madrid haben alle ihre eigene Geschichte, aber eins gemeinsam. Die deutsche Nummer 1 schafft es nicht, sich emotional und taktisch zu coachen und gut einzustellen. Ja? Also klar, wenn er dann nach dem Spiel gegen Cerundolo sogar sagt, er hat den Ball gut im Schläger und wundert sich, dass er 3-4 bekommen hat, das sollte ihm zu denken geben. Ne? Also, weil wenn du einen schlechten Tag hast und den Ball nicht spürst oder so, dann gibt es ja Gründe für eine Niederlage. Aber wenn du dich gut fühlst und körperlich gut dastehst und den Ball gut im Schläger hast und dann verlierst mit den Möglichkeiten, die er hat, ja, das ist ja eigentlich der Worst Case. Das ist der schlimmste Cocktail, den es gibt. Weil, also in Monte Carlo durfte ich danach mit ihm das Interview machen, habe zu ihm gesagt, ob er denn nicht gemerkt hat, dass als Tsitsipas übrigens, Klammer auf, späterer Turniersieger, Klammer zu, im zweiten Satz bei 5-1, 5-2, der führte ja 5-0, ne? Also es war ja 4-4 im ersten gegen Tsitsipas, um dann nochmal ins Detail zu gehen. Und dann hat Tsitsipas 7 Spiele in Folge gemacht, was auf Sand schon echt auch krass ist unter dem, also auf dem Level, ne? Also das war ein Achtelfinale beim Masters, dann macht der 7 Spiele in Folge, bis 4-4 war alles in Ordnung, ein paar Kleinigkeiten, okay, dann geht der Satz weg. So, und dann wird Tsitsipas wackelig und die Zuschauer haben eigentlich gelächzt danach, dass der Alexander Zverev sie mitnimmt und anzündet, dann wäre er nämlich, weil die wollen ja Tennis sehen, ne? Und ich meine, Achtelfinale beim Masters, Tsitsipas gegen Zverev ist ein gefühltes Grand Slam Halbfinale, die waren alle heiß auf die Nummer, nicht mal auf dem größten Platz, enger Court, Cour de Prince, da war richtig was los, viele deutsche Fans auch da. Und dann hat er von A bis Z auch emotional sich komplett neutral verhalten. Und ich habe danach gesagt, ob er es nicht gemerkt hat, wenn er einmal die Faust ins Publikum gerechnet bei 5-3, 5-4,
Da wären die ausgeflippt, da bin ich ganz sicher. Also das hat jeder gemerkt. Mhm. Und hat irgendwann der, ja, er wollte so von Anfang bis Ende neutral bleiben und so. Jetzt, wenn du natürlich ein introvertierter Typ bist, dann kann ich verstehen, dann kannst du dein Wesen nicht verändern, aber es ist er ja nicht. Also er ist ja einer, der die Faust auspacken kann und die große Bühne liebt und die Leute mitnimmt und begeistert und geliebt werden will. Das ist falsches emotionales Selbstcoaching, finde ich, weil ich bin mir sicher, wenn dann das Publikum noch Gas gibt, dann gewinnt er den zweiten Satz. Also da bin ich mir sicher und dann ist im dritten alles drin und Tsitsipas ist immer mal wieder, wie heißt es in Österreich, wenn man ein bisschen nervös ist ab und zu.
Naja, er ist ein Heferl.
Aber Heferl, das ist richtig.
Ja. Ist er ja auch.
Für die Vokabel, ja. So, und dann hast du in München eine andere Nummer, wo du sagst, okay, Wetter, du schwerst dich gegen Karin irgendwie eineinhalb Stunden, dass der nicht abbricht, aber es regnet, schon die ganze Zeit. Und Spielertypen wie Struff und Fritz, die glaube ich auch von der Statur ähnlich sind, kommen ins Finale und beißen sich auch durch. Punkt, Ende, kann man jetzt so stehen lassen. Und jetzt zuletzt gegen Cerundolo, ja, weiß man halt, dass der Kollege auch eine gute Vorhand hat. Da muss man halt mal schauen, dass man besser in die Rückhand reinkommt und irgendwie ein bisschen variiert und vielleicht mal ein bisschen taktisch anders agiert, aber nicht so von A bis Z gleich durchspielt und dann sich wundert, obwohl man den Ball gut im Schläger hat, dass man 3 und 4 vom Platz geht. Das ist halt das. Aber gut, ich wiederhole mich jetzt. Also du kannst mich das, solange sich nicht ändert, muss ich immer wieder das Gleiche erzählen. Es tut mir leid, ja.
Erzähl mir was über Struffi. Du hast ja sein Finale auch kommentiert in München. Ich finde, er hat auch gegen Alcaraz in Madrid, das ist natürlich Pech, dass er im Achtelfinale schon gegen den drangekommen ist, aber hat auch eine sehr gute Leistung gezeigt. Jetzt sollte die erste Runde in Rom gewinnen, geht's gegen Stefanos Tsitsipas. Ja. Sehe ich komplett auf Augenhöhe, Stefan.
Ja, weil Struff ist ja umgesetzt, deswegen dieses schwierige Los in Anführungszeichen. Tsitsipas auf Sand ist natürlich schwierig, aber Jan-Henrik Struff hat natürlich mega selbst die Niederlage gegen Alcaraz gibt dir nochmal einen Push, ne? Also weil Alcaraz gegen Struff war ja auch ein Blockbuster. Ist ja nicht so, dass der irgendwie von der schlechten Leistung von Alcaraz profitiert hat, dass er so eng geworden ist. Nee, das war ein richtig gutes Match und der zieht halt sein Ding von A bis Z durch, nimmt dem Gegner die Luft und du musst halt dann in der einen oder anderen Situation, wenn er mal ein bisschen was anbietet, sofort da sein. Wenn du dann nicht da bist oder so, dann gehst du als Verlierer vom Platz gegen Jan-Henrik Struff, weil er mittlerweile auch bei der Aufschlagquote noch ein bisschen draufpackt. Und so sich spürt und sein Ding durchzieht. Und jetzt klar, mit dem Turniersieg in München kommt er natürlich in die Umkleide und das steht jetzt auf seiner Tasche drauf. Ne? Also das lesen die anderen auch. Ne? Also so kann man viele Spieler und Spielerinnen fragen, was der erste Turniersieg in einer Karriere mit einem macht. Und das haben wir, glaube ich, in der Partie gegen Alcaraz gesehen. Ich muss sagen, was der aus seinen Möglichkeiten macht, ist beeindruckend. Ist wirklich, wirklich herausragend und beeindruckend. Es sind ja sogar mal Top 20 möglich in der Weltrangliste für Struff. Das hätte ich nicht gedacht, weil da fand ich eigentlich dann seine Rückhand zu schwach und sein Spiel zu gleich. Aber du siehst mal, wenn du dich dann da so rein, ich möchte nicht sagen, quälst und spielst und pusht und, also das ist unfassbar, was der Tennissport dann alles möglich macht, ne?
Ja, und ich glaube, also sollte Struff es noch irgendwie schaffen in die gesetzten Liste, sollte er es nicht schaffen, in die gesetzten Liste von Paris zu kommen, gegen den möchte keiner in der ersten Runde spielen. Und er hat natürlich jetzt auch dann, ich würde sagen, den Bonus oder die Gnade, dass er im letzten Jahr ja viel Pech gehabt hat, sich in Halle verletzt hat, länger nicht spielen konnte. Er kann eigentlich den ganzen Sommer nur punkten. So. Samstagabend, 20.30 Uhr. Ich vermute mal, dass Stefan Hempel in Kiel sein wird, wo Kiel den Aufstieg in die erste Bundesliga fix machen kann. Wenn ich die Tabelle richtig lese, reicht den Kielern dazu ein Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt ist Düsseldorf ja gewissermaßen sowas wie die Mannschaft der Stunde. St. Pauli hat mir beim HSV und auch davor oft schon nicht mehr gefallen, haben aber auch noch 4 Punkte Vorsprung auf Düsseldorf. Sollte also Kiel gewinnen, sind Kiel und St. Pauli weiter. Stefan, wie risikoreich darf und wird es Holstein Kiel anlegen am Samstag um 20.30 Uhr live bei Sky gegen Fortuna Düsseldorf?
Also mein Gefühl sagt mir Auswärtssieg. Wäre natürlich auch für den letzten Spieltag auch
Wahnsinn, das wäre Wahnsinn.
Ja. Aus neutraler Sicht ein absoluter Wahnsinn, weil dann musst du nach Hamburg gucken, dann musst du nach Düsseldorf gucken, dann musst du nach, Moment, wo spielt gleich wieder Kiel?
Kiel weiß ich nicht, aber die St. Pauli spielt. Gut, St. Pauli wird gegen Osnabrück.
Nee, St. Pauli spielt in Wien, Wiesbaden.
In Wien, ja? Genau. Aber die spielen am Sonntag spielen sie gegen Osnabrück und wenn sie das gewinnen, sind sie
und durch. Kiel in Hannover. So.
Ja.
Okay, und ja. Also das wäre Wahnsinn, ja. Deswegen würde man sich fast wünschen. Auf der anderen Seite ist es das letzte Topspiel. Diverse Feierlichkeiten in Kiel könnten vielleicht auch ganz schön sein, wenn die das ziehen. Wir sind unter der Woche jetzt da und fragen mal, ob sie für die Bundesliga bereit sind, fragen beim Bürgermeister nach, klingeln aber auch bei der Nachbarin und fragen auch mal den Fischer im Hafen, wie die das so sehen. Aber ja, eine super Geschichte. Ne? Auch da ist historisch zu schaffen, weil noch nie ein Bundesligist aus Schleswig-Holstein kam. Ich glaube aber trotzdem, dass Düsseldorf irgendwie so ein bisschen abgezockter und ja, weiß nicht, im Moment so ein bisschen die, wie du sagst, mit den Ergebnissen auch und so, die Mannschaft der Stunde, das stimmt. Ich spiele aber nicht die Sterne vom Himmel, sondern die machen es halt K.O. einfach, ne? Und haben ein paar erfahrene Spieler drin und welche, die zuverlässig auch treffen und so. Und Kiel gegen Kaiserslautern ganz schön an die Grenzen gestoßen. Zuletzt in Wiesbaden mit dem 1-0 auch ein bisschen wackelig, ne? Muss man nicht auch 1-0 gewinnen, da war wie in Wiesbaden auch dabei. Also so ein bisschen die Formtabelle würde eher für Düsseldorf sprechen, aber ein Riesenspiel. Ich würde mal tippen, auf jeden Fall eine Konstellation, die sich keiner entgehen lassen darf, zumal St. Pauli dann auf der Couch auch noch aufsteigen kann. Ja, also da kommt schon einiges dazu. Der Cocktail schmeckt.
Ja, und lass mich jetzt wirklich jetzt als Rausschmeißer eine Abschlussfrage. Heidenheim hat am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt geschafft. Mhm. Also jetzt auch theoretisch, es war sehr klar, jetzt das war vor 3-4 Wochen schon, dass sie nicht mehr absteigen werden. Hättest du das erwartet und traust du, zweiter Teil der Frage, St. Pauli oder Kiel Ähnliches zu, dass sie so problemlos, einfach weil sie eine eingespielte Mannschaft sind, weil das Umfeld stimmt, in der ersten Liga so geil bestehen, wie es Heidenheim gemacht hat?
Cool, das sind ja gleich drei Fragen in einer hin, so kenne ich dich, ja?
Ja, bitte, du hast mitgeschrieben, ich weiß.
Die Österreicher wollen immer alles ja, ja. auf einmal. Ne? So. Naja, also Heidenheim, Frage 1, überrascht 0. 0,0, weil die sind so, vorbereitet gewesen auf diesen Schritt. Die sind ja so Step by Step, ne? Und also da passt halt alles, ne? Und diese Mannschaft. Und übrigens, da gibt's auch finanziell einige Möglichkeiten, ne? Und die puzzeln sich das mit dem Kader immer so gut zusammen. Und Frank Schmidt ist halt auch echt ein guter Coach und der weiß genau, wie man so eine Mannschaft für die Bundesliga aufstellt. Klar kann man jetzt sagen, Euphorie erstes Jahr ist immer ein bisschen anders. Zweite Jahr wird schwer, ja, wird man nochmal hingucken müssen. Aber ich traue denen auch zu, dass sie da länger bleiben, à la Unterhaching und Co. Also, ne, das ist, ich finde Heidenheim auch größer. Ja, weil viele immer so sagen, ja, so irgendwie ein ganz kleines Licht aus von der Ostalb. Nee, wenn man sieht, wie viele Sponsoren die da haben und wie kontinuierlich da gearbeitet wird, auch was die Personalien angeht. Ja, schade, dass ich jetzt keinen Nationalspieler da mit reinbringe. Ne? Das ist absoluter Wahnsinn eigentlich mit Beste, ne? Ja. Unglaublich, also der Lohn einer Arbeit auch dort, ne, vor Ort. Kiel, ja, vielleicht nicht ganz mit Heidenheim zu vergleichen, von der Lage, dass man da so ein bisschen medial seine Ruhe hat, ja. Die sehe ich aber nicht so weit wie Heidenheim, also auch was die Power angeht, irgendwie vom Umfeld her und von der Struktur her. Ja, die spielen ja im Moment immer nur unter einer Sondergenehmigung auch in ihrem Stadion. Ne? Also da gibt es schon viel zu tun, wenn die aufsteigen. Ne? Also das werden sie irgendwie hinkriegen, aber da gibt es ein paar Auflagen auch bei der Lizenz und so. Das ist nicht so gewachsen wie in Heidenheim. Die sind so, ja, wie soll ich sagen, da gibt es noch ein paar offene Baustellen auf jeden Fall. Und St. Pauli war ja schon mal oben. Das ist eine andere Nummer. Die können sich auch noch mehr leisten, glaube ich, und so. Die haben jetzt, kommt darauf an, wie sie dann ihren Kader zusammenhalten, auch ein paar Möglichkeiten, wenn sie noch Transfers generieren. Ich glaube, ist immer die Frage, was du willst. Ich glaube, Heidenheim bleibt da eher so konstant auf dem eigenen Weg. Ich glaube, dass St. Pauli schon ein bisschen was probiert, ne? Und nicht gleich mit Pauken und Trompeten wieder abzusteigen. Also deswegen kann man die drei Fälle eigentlich gar nicht so miteinander vergleichen. Die einen haben schon Erfahrung, St. Pauli, die anderen totale Newcomer, haben viele Baustellen da außen rum und die anderen haben es langfristig vorbereitet, so ungefähr. Ne? Also deswegen würde ich es nicht alles in einen Topf werfen wollen. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen so ein bisschen schildern können, wie ich das so einschätze.
Niemand bricht drei Fragen in einem so runter wie Stefan Hempel. Stefan, ich danke dir.
Das war aber schon anstrengend, muss man sagen.
Ja, ja, natürlich. Mein Geschenk kriegt man ja nichts, das muss dir klar sein. Danke, so. Stefan Hempel. Danke allen anderen, die dabei waren in der Big Show 660. Nächste Woche geht's weiter mit der 661.